Wir freuen uns auf die Predigt, die uns heute Konrad Straub halten wird zum Thema auf dem Weg der Wahrheit zum Leben. Und wir lesen dazu aus Lukas 24 von Vers 13 an. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über alles das ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Wir haben einen Felsen, ist das Lied, das wir nach dem Gebet miteinander singen wollen. Und zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, dass wir aufstehen. Lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu dürfen wir auch an diesem Morgen zu dir kommen und vor dir stehen. Wir kommen zu dir mit unserem Dank und unserem Lob, so wie wir es auch gesungen haben. Wir danken dir für die Lieder, die wir haben, dass sie aus vollem Herzen kommen, dass wir dich ehren dürfen. Wir danken dir aber auch, dass wir mit allem anderen vor dir sein dürfen, dass wir in Jesus diesen offenen Raum vor dir haben, mit all unserer Last, mit all unseren Fragen und unseren Sorgen in deine Gegenwart zu kommen und wissen, dass wir bei dir herzlich willkommen sind, auch an diesem Morgen so, wie wir sind. Und es gilt, was wir gesungen haben, dass du die Quelle unseres Lebens bist, dass wir in dir lebendiges Wasser haben, dass wir kommen dürfen und das erleben dürfen, gerade dann, wenn wir die dürren Wüsten unseres Lebens erfahren, dass wir nirgends so wie bei dir lebendiges Wasser empfangen dürfen. Und das bitten wir vor allem an diesem Morgen für alle, die mühselig und beladen sind, die sich wie ein geknicktes Rohr, wie ein glimmender Docht fühlen und nicht wissen, wie sie weitergehen können. Herr, du bist für sie besonders da. Und wir bitten dich, dass du ihnen und uns begegnest an diesem Morgen. Wir bitten dich für alle in unserem Haus, die angefochten sind, bitten dich, dass du sie umgibst und behütest und leitest, dass du ihnen neue Kraft schenkst. Wir bitten dich für die vielen, die einsam sind, nicht nur in unserem Haus, sondern in deiner ganzen Gemeinde, die Verfolgten, die Einsamen, die Angefochtenen. Wir befehlen sie dir an und vertrauen dir, dass du der lebendige Herr bist, auch in ihrem Leben, auch in ihrer Gegenwart. Wir bitten dich für unsere Kinder, die im Haus sind, dass du sie und die Mitarbeiter segnest an diesem Morgen. Lass dein Wort lebendig sein an ihnen und auch an uns. Und wir bitten dich nun für uns, dass du uns begegnest in deinem Wort. Segne Konrad Straub im Reden, segne uns im Hören und lass uns bewahren, was du uns gibst. Wir sind reich beschenkt und wir danken dir, dass du uns dein lebendiges Wort an diesem Morgen gibst. Amen.
Das, was wir gehört haben, ist ja eine wunderbare Geschichte. Wer sich so ein bisschen hineinbegibt, das ein bisschen vorstellt, der merkt, das ist eine runde Geschichte. Diese zwei, wie sie ganz neu Jesus gefunden haben. Nicht, die kommen ja aus einem Hintergrund heraus, wo man sagen muss, das ist eigentlich die größte Verzweiflung, wie Christen überhaupt hineinkommen können. Der Glaube, die Zukunft, alles ist weg. Alles, alles. Und mitten in diese Ohnmacht hinein, da kommt einer und der gibt ihnen eine ganz neue Lebensperspektive. Obwohl sie ihn gar nicht erkennen. Jesus macht das wahr, was er vor seinem Sterben seinen Jüngern gesagt hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben schlechthin. Nicht wahr? Diese Worte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, die sind ja so gewaltig und so gefüllt, dass wir sie im Grunde genommen gar nicht mit einem Mal fassen können. Nicht, das ist wie so ein Goldklumpen, den man eigentlich gar nicht in der ganzen Kraft, in der ganzen Fülle weitergeben kann. Also versuch nur mal diese Worte einem Menschen, der jetzt Jesus nicht kennt, mal zu erklären. Und du merkst, es ist gar nicht so einfach. So einen Goldklumpen, den muss man in kleine Münze umsetzen, damit der andere fähig ist, das zu nehmen, das zu verstehen. Nicht wahr? Sonst kann er den Wert, den ungeheuren Wert gar nicht erkennen. Es gibt auch andere Schriftstellen, wo das auch so ist. So, und die Emmaus-Geschichte, die ist nun genauso ein Beispiel, wie Jesus Weg, Wahrheit und Leben wird. Das finde ich so schön, dass bei den ersten Begegnungen, die Jesus hatte mit den Menschen, dass gerade das stattfindet, dieses Geheimnis. Also wir wollen das mal durchgehen kurz jetzt. Nicht? Nach dem Karfreitag sind die Jesus-Anhänger also vor diesem ungeheuren Dilemma gestanden. Wenn Jesus gestorben ist, nicht wahr? Wie soll er dann jetzt Weg werden, Wahrheit werden? Und wie soll er das Leben werden, nicht wahr? Wenn das Leben ja gar nicht mehr da ist? Also das sind schon Fragen gewesen, die Menschen, die dann in Jerusalem zusammengekommen waren, die sie ganz tief existenziell bewegt haben. Also In dieser Verzweiflung, wo die Jünger waren, nicht wahr, da ist dann nichts anderes als eine einzige Krisensituation, Krisensitzung entstanden, die über Stunden, oder man müsste fast sagen, über Tage sich hinweggezogen hat. Wahrscheinlich bis in die Nacht zum Sonntag, bis unmittelbar bevor Jesus auferstanden ist. Immer mit dem gleichen Thema, das diese Menschen jetzt hatten, weil Jesus nicht mehr da ist. Wie soll es jetzt mit uns weitergehen ohne Jesus? Am Sonntag, wahrscheinlich noch vor, bevor der Morgen gedämmert hat, sind ja dann die ersten Frauen zum Grab gegangen. Nicht wahr? Und die ersten Frauen, die haben gesagt, wenigstens Jesus einbalsamieren. Das ist das Einzige, was wir noch tun können. Und kaum sind sie angekommen, ist ihnen alles aus den Händen gefallen. Also die standen kaum vor dem Grab, Stein war weggerollt, da fällt ihnen vor Schreck alles aus den Händen. Die haben dann das nachher erzählt. Die haben erzählt, dass da ein Engel gewesen ist und der hat ihnen gesagt, dass Jesus lebt. Da sind sie zurückgekommen und sind überall hingegangen und haben gesagt, Jesus muss irgendwie leben. Er lebt, wir haben einen Engel gesehen, Grab ist leer. Und das haben dann auch Petrus und Johannes erfahren. Nicht wahr? Und die sind dann auch zum Grab gegangen, haben auch wieder unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit dem Auferstandenen. Und als sie zurückkamen, sind auch die wieder rumgegangen und haben überall gesagt, dass Jesus lebt. Und das hat eine ungeheure Verwirrung geschaffen unter diesen Menschen. Gut, man hat dann diesen Leuten, die solche Geschichten erzählt haben, denen hat man dann mildernde Umstände gegeben. Nicht? Man hat natürlich gesagt, also das ist so schrecklich gewesen, diese Tage, und das haben die einfach nicht ertragen können. Also da flippen eben schon manche mal aus. So, also das ist jetzt der Hintergrund für diese Geschichte. Die Geschichte, die jetzt Gott mit diesen zwei Menschen geht. Da hinein kommt jetzt Jesus. Also die beiden sind aus diesem, wie soll man mal sagen, aus dieser Destruktion. Das halten sie einfach nicht mehr aus. Diese verwirrenden Geschichten da und die Tatsache einfach, die man nicht wegleugnen kann, Jesus ist gestorben, Punkt. Das konnten die nicht verkraften. Dann haben die gesagt, gut, wir brauchen mal frische Luft. Zwar hat man ihnen geraten, sie sollten ja in Jerusalem bleiben, denn Jesus hat gesagt, sie sollen in Jerusalem auf ihn warten, aber wofür soll man dann warten? Also macht ja keinen Sinn mehr, nicht wahr? Sollen wir denn auch rumgehen mit solchen Geschichten, wie die da erzählt haben? Also das war so dieser Hintergrund und da sind nun die beiden losgezogen in Richtung Emmaus. 10 Kilometer ungefähr. Nicht? Und die haben einfach gesagt, jetzt müssen wir einfach einmal zusehen, wie wir weiterkommen ohne Jesus. Er ist jetzt einfach nicht mehr da. Das ist jetzt einfach eine Tatsache. Und mit der müssen wir jetzt fertig werden. Unterwegs ist es ja dann zu dieser Begegnung gekommen. Nicht? Jesus ist ihnen begegnet. Und wenn man jetzt das Gespräch und das, was entstanden ist, einmal unter dem Gesichtspunkt betrachtet, was Jesus den Jüngern mitgegeben hat, dass er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, da merken wir, das sind die Ersten gewesen, die genau das so, man möchte fast sagen, schön hintereinander erlebt haben, wie Jesus Weg wird, Wahrheit wird und das Leben wird. Da ist es dann so gewesen, wahrscheinlich hat der Junge, also man geht davon aus, dass der eine ein Jüngerer war, man sagt sogar, es wäre vielleicht sogar Vater und Sohn gewesen, also der Junge, und da war der Kleophas. Und da wird der Junge, der wird wahrscheinlich den Kleophas mal angestupst haben und gesagt haben, du pass mal auf, Da hinten, da horcht uns einer aus. Und dann guckt der Kleophas nach hinten und sagt, ja, tatsächlich, da interessiert sich einer. Und dann bleiben sie stehen, nicht wahr, und reden so miteinander, wie man ja auch redet nach einer Beerdigung, wenn man gerade über den Verstorbenen gesprochen hat. Und dann kommt der Fremde und sagt, ich habe da was mitbekommen, was ihr da so miteinander verhandelt habt. Ja, sagte der Kleophas, ja, verhandeln, das ist gut, das ist gut. Bist denn du der Einzige hier, der nie gehört hat, was da passiert ist? Ganz Jerusalem hat kein anderes Thema als diese drei Menschen, die da gekreuzigt worden sind. Jesus hatte ein Sterben, das ging über Stunden, das wollte kein Ende nehmen. Und dann sind die beiden, als sie diesem Fremden das erzählen, da ist der ganze tiefe Schmerz ist jetzt wach geworden, wieder nach oben gekommen. Davon, wo sie versuchten, frei zu werden, das zu verdrängen, irgendwie eine Antwort zu finden, das kommt jetzt mit rascher Gewalt hoch, eruptiv hoch. Und dann ist es in so einem Moment, das wissen wahrscheinlich nur wenige vielleicht, die man manchmal Seelsorge machen, ja, dann ist es ja so, dass es wie Balsam ist. Wenn dann einer da ist, der sich solchen Momenten stellt, der dann nicht einfach gleich drauf losredet, sondern der es versteht, die Betroffenheit, die ganz tiefe Betroffenheit, der Schmerz auszuhalten. Und das ist der Mann, das gehört, um jetzt die beiden auf den Weg Jesu zu führen, gehört das sozusagen an den Anfang. Erst einmal einfach hineinfinden in diese tiefe Verzweiflungsnot dieser beiden. Und der Begleiter, der ist jetzt so ein Mann. Sie nehmen ihn dann in ihre Mitte und er gewinnt zusehends ihr Vertrauen. Nicht wahr? Es ist ja interessant, dieser Fremde ist so eine Autorität, dass die beiden gar nicht auf die Idee kommen, den nach dem Namen zu fragen. Sonst hätte Jesus sagen müssen, entweder ich sage den Namen nicht oder wer er ist. Sie kommen gar nicht auf die Idee zu fragen, ja, woher kommst du eigentlich? Wo willst du noch hin mit deinem Mantel und den Sandalen und dem Wanderstock? Sie wissen sich so wunderbar aufgefangen in ihrer Orientierungslosigkeit, dass da einer ist, der einfach ohne Vorwürfe, ohne schnelle Erklärungen, dass der es einfach versteht, sie einfach mal jetzt bildlich, ich sage bildlich zu nehmen, einfach mal in seine Arme zu nehmen, aufzufangen. Sie wissen sich jetzt in irgendeiner Weise schon einen Teil hinübergenommen auf den neuen Weg des Glaubens. Natürlich sind sie jetzt immer unterwegs, man muss sich vorstellen, die sind jetzt immer unterwegs auf dem Gang nach Emmaus. Nicht? Und da geschieht eben dieses erste Wunder. In ihren Gedanken ist jetzt Jesus dabei, ihr Weg zu werden, obwohl sie ihn gar nicht sehen. Das ist ja das Wunderbare an dieser Geschichte. Und da muss ihnen der Begleiter wahrscheinlich immer und immer wieder dasselbe gesagt haben, zwischendurch, wenn sie so erzählt haben. So. Er muss ihnen gesagt haben, dass ihre Gedanken, die sie haben, und ihre Logik, die sie haben, dass das nicht Gottes Gedanken sind. Und dass Gottes Gedanken in der Situation, mit der sie nicht fertig werden, nicht ihre Gedanken sind. Und so gehen sie dann Schulter an Schulter mit diesem Mann in ihrer Mitte. Und immer wieder kommen ihnen neue Erinnerungen, neue Erlebnisse, die sie mit Jesus hatten. Immer wieder werden so Details aus dem Leben lebendig, denn dieser Fremde interessiert sich für das, was sie mit Jesus erlebt haben. Und beim Erzählen, bei dem, was sie so alles erlebt haben, hat dann Jesus so manches über sich selber erfahren können, was er selber gar nicht gewusst hat. Aber das nimmt natürlich Jesus gerne in Kauf. Nicht wahr? Geduldig eben, wie ich schon sagte, wie ein guter Seelsorger, der auch mal Dinge aushalten kann. Nicht wahr? Wo andere immer meinen, sie gleich kommentieren zu müssen, richtig Stellung beziehen zu müssen, klarstellen zu müssen. Ja, nur einmal zwischendurch. Da hat dann wahrscheinlich der Junge den Kleophas mal anstupsen müssen, als der Fremde gerade nicht hingeguckt hat. Und dann wird er gesagt haben, sag mal, fällt dir was auf? Der ist ja von einem anderen Stern. Der weiß ja nicht einmal, wer Jesus ist. Ja, sagte Kleophas, und trotzdem verweist er uns immer auf ihn. Merkwürdig. Sie merken, wie ihnen die Orientierung an Jesus Schritt für Schritt aus der Sackgasse hilft. Obwohl sie nicht einmal wissen, sie wissen ja immer nicht, dass Jesus neben ihnen ist. Das ist das Geheimnis, wie Jesus mit diesen beiden umgeht. Ich find das wunderbar, weil das ja in meinem Leben auch so ist. Also so wird Jesus ihr Weg, obwohl sie gar nicht wissen, dass er Jesus ist, der ihnen diese Hilfe gibt zu Jesus hin. Also Jesus gibt ihnen unbekannterweise Hilfe zu Jesus hin. Wunderbar. Heute fragen sich ja auch manche, und ich denke, nicht ganz zu Unrecht, man fragt sich dann, ja, also warum macht das eigentlich Gott so? Nicht, warum kommt Jesus als fremde Passant auf die beiden zu und verbringt einen ganzen Nachmittag mit diesen beiden? Wozu dieses Versteckspiel? Warum spricht er nicht einfach vom Himmel herab, nicht wahr, so wie bei Paulus, ganz massiv, nicht wahr, hätte ja das Gleiche machen können, vom Himmel herab ganz massiv zu sagen, hört mal zu, ich bin jetzt nicht mehr sichtbar unter euch, aber ich bin von oben her, bin ich derjenige, der alles beobachtet und der mit euch ist. Macht er nicht. Oder wie bei den Jüngern in Jerusalem, nicht wahr? Da ist er durch die Wände hindurchgekommen und plötzlich ist er da und sagt, Shalom, Shalom, hier bin ich. Warum macht er das hier nicht so? Das ist doch eine ganz wichtige Frage im Zusammenhang mit dieser Geschichte. Nicht, wenn alle Türen verschlossen sind, dann kommt er ohne irgendetwas, kommt einfach durch die Wände hindurch, musst du vorstellen, plötzlich steht er da. Und hier macht er das auf so eine, und hier transformiert er das alles in unser Menschsein, sodass die das Wunder gar nicht kapieren können. Nicht wahr, so konnte er sich doch immer durch Wundertaten den Weg aller Wege erweisen. Also Jesus, wenn Menschen da sind, die nicht wissen, was ist jetzt mein Weg? Also wenn überall Sackgassen sind, überall sind Sperrungen. Ich bin in einer Situation, wo ich wirklich nicht mehr weiß, was der Weg ist. Es gibt keinen Weg mehr. Dann kommt Jesus hinein und sagt, ich bin der Weg. Das erleben wir doch. Manche haben das wirklich ganz stark erlebt, manche weniger. Aber wir erleben das eigentlich immer wieder mal in abgeschwächter oder in ganz direkter Form. Oder da gibt es ja auch das Lied, Weg hast du aller Wegen, wie heißt es denn? Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlst dir nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht, ja, so heißt es ja. Also so könnte er doch immer tun. Oder wenn alle Türen zu sind, sagen, ich bin die Tür. So kommt er sich also immer wieder, könnte er sich auf diese Weise in die Mitte eines Problems oder in die Mitte einer Gruppe hineinbegeben. Und hier macht er das nicht. Ja, warum? Er reserviert einen ganzen Nachmittag. Also das ist das, was mich am meisten eigentlich fasziniert. Überleg mal, wie unendlich viel wert diese beiden Zweifler, die zweifeln ja mit Recht, also sie haben ja keine, wie soll ich sagen, es gibt ja keine Alternative, dass Jesus lebt. Also jetzt zeigt Jesus, wie viel wert ihm diese beiden ganz echten Zweifler sind. Ich staune immer, wenn der Herr Jesus, der ja Herr ist über alles, was es gibt. Du musst dir das vorstellen, dieser ganze unendliche Kosmos, der nicht durchschaubar, fast nicht mehr denkbar ist, so gewaltig ist, das hält er in seinen Armen. Und dieser gewaltige Gott wird Mensch, lässt sich als Mensch herunter zu diesen beiden und weiht den beiden einen ganzen Nachmittag. Da hätte er doch Wichtigeres zu tun. Nee, offenbar nicht. Also diese tiefe Beziehung, die Jesus hier aufbaut, die ist ihm unendlich wichtig. Ich sage dir, das ist mir so persönlich auch aufgegangen, die Beziehung, die Jesus zu dir schafft, die ist ihm unendlich wichtig. Jesus will dein Gebet erhören, so wie du das denkst. Also das ist jetzt ein Problem, du bist jetzt krank. Und dann ist es ja immer so, dass wenn wir beten, dann denken wir immer gleich, Herr Jesus, hilf jetzt, dass ich gesund werde und so. Manche haben einen starken Glauben und oft erfüllt sich das ja auch. Also Herr Jesus, hilf jetzt, dass ich gesund werde. Und dann konzentriert man sich auf den Punkt, wo ich dann wieder gesund bin, wieder unter den Lebendigen bin. Für den Herrn Jesus ist der Weg, dein Weg dahin, zu dieser Erfüllung deines Gebetes, unendlich wichtig. Das müssen wir wissen. Jesus interessiert sich für diese Prozesse dahin. Nee, warte, er interessiert sich, dass er der Prozess wird, dass er Weg werden kann. Also hier ist ja ein gewisser Prozess, wahrscheinlich, möglicherweise ist das der längste Prozess von den dreien, Weg, Wahrheit und Leben. Er interessiert sich also für diesen Prozess, Weg zu werden. Nicht einfach nur für das Ergebnis. Verstehst du, dieser Prozess dahin, der macht die eigentliche Gemeinschaft aus zwischen Jesus als Mensch jetzt, der ihnen erschienen ist, und den beiden. Oder auch der Prozess zur Wahrheit ist Jesus ganz wichtig. Deswegen erlaubt sich Gott mit manchem von uns eine ganze Weile über Jahre hinweg diese Wahrheitsfindung. Weil ihm das ganz wichtig ist. Das ist ein Stück einer ganz wichtigen Gemeinschaft, die Gott mit uns hat. Das habe ich noch nie so gewusst. Ist mir plötzlich mal klar geworden. Einfach so. Oder erst recht der Prozess zum Leben. Das ist Jesus ungemein wichtig. Also du merkst es, das ist es im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, das dich so berührt an dieser Emmaus-Geschichte. Ich habe mich auch gefragt, also bevor ich das wusste, habe ich gesagt, warum bist du so berührt von dieser Geschichte? Andere, wenn ich, was weiß ich, die Sprüche berühren mich nicht so. Sondern es gibt ja gewisse Dinge, die in der Schrift, die dich ganz tief berühren. Und das ist so eine Geschichte. Und da fragt man sich, was ist denn das Geheimnis? Und hier ist das Geheimnis. Jesus, der mit dir auch diesen manchmal sehr schmerzhaften Prozess als Freund durchleben will. Er spricht also nicht einfach, das wollen wir vielleicht ein bisschen festhalten, er spricht also nicht einfach vom Himmel herab, hallo, jetzt schaut mal, hier bin ich wieder. Sondern er begegnet ihnen jetzt als ebenbürtiger Freund. Als Freund. Das zeigt doch, was für eine Demut Gott hat. Jesus sagt einmal von sich, dass er demütig sei, kann man ja gar nicht vorstellen, aber er sagt das. Und das zeigt hier, wie demütig es ist. Verstehst du, da kommt man auf Augenhöhe. Verstehst du, auf Augenhöhe, Bruder, wir gehen jetzt gemeinsam den Weg zum Ziel hin. So ist der Herr in dieser ganz tief verborgenen Demut. Und so ist er der Weg. Und da, jetzt muss ich mal vorstellen. Und dabei hatten die beiden doch so sehr gehofft, er würde ihnen helfen, loszukommen von Jesus. Und dieser Fremde macht genau das Gegenteil. Er führt sie zu Jesus hin, ohne dass sie wissen, dass er Jesus ist. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Also in Wirklichkeit hat er sie aber immer tiefer in seine Liebe hineingezogen. Nicht, da glaubt man alles, hofft alles und duldet alles. Natürlich hätte Jesus seine Macht beweisen können, aber Jesus ist ihr Hirte. Das steht schon im Alten Testament, David. David hat ja das gesagt. Es gibt einen Psalm, der fängt an, nicht? Der Herr ist mein Hirte. Und das ist Jesus im Grunde genommen. Jesus ist der Hirte. Warum sage ich das? Weil ein Hirte, der weidet seine Schafe. Der hat nicht einfach das Interesse jetzt, oder ist nicht die Aufgabe eines Hirten, die Schafe von A nach B zu führen, sondern mit ihnen zu gehen, ihnen voranzugehen, Schritt für Schritt auf diesem Weg zu B. Das ist der Hirte. In Wirklichkeit hat er sie immer tiefer in seine Liebe hineingezogen. Also das Gegenteil gemacht von dem, was sie anfänglich erwartet hatten. Natürlich hätte also Jesus das ganz anders machen können. Aber wenn er das gemacht hätte, dann würde ihnen an dieser Geschichte das Schönste, das Wertvollste, das, was einem am meisten berührt, an dieser Geschichte fehlen. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Mir ist das sehr wichtig. Sein Nahesein. Verstehst du, dir würde doch auch das Wertvollste und das Schönste fehlen. Wenn du deine Freunde, also ich hatte in meinem Leben ganz, ganz wunderbare Freunde. Bin also wirklich, ich danke Gott für die verstorbenen Freunde und danke Gott für die Freunde. Ich habe nicht mehr so viele, die sind weggestorben, aber ein paar sind noch. Und ich danke Gott so sehr, weil das so wertvoll ist. Ja, warum sind mir diese Freunde so wertvoll? Weil sie mit mir ein ganz wesentliches Stück Leben geteilt haben. Nicht einfach nur den Conny Frömmer machen wollten oder den Conny von A nach B bringen wollten, sondern die Gemeinschaft. Ich hab in diesen Tagen eine ältere Schwester, ich glaube, die ist jetzt abgereist, ein Gespräch gehabt, das mich tief bewegt hat. Einfach weil diese ältere Schwester eine solche, die ist schon 89 oder so, eine ganz tiefe Gottesbeziehung hatte und wie ich das eigentlich kaum hier erlebt habe, wie man sich dann so ganz tief im Glauben trifft. Zwei uralte Menschen, ich bin auch schon ein paar uralt, nicht, treffen sich dann und da entsteht so etwas. Da ist nicht irgendein Ziel entstanden, da bin ich nicht von A nach B gekommen. Aber ich habe ein Stück meines Denkens, meines Glaubens, meiner Zweifel teilen können. Das macht hier diese Fremde. Und da muss uns Jesus hinführen. Also die beiden denken ja immer noch, Jetzt immer noch, wo sie Jesus jetzt auf diesen neuen Weg geführt hat, denken sie ja immer noch, wer so elend an dem Querbalken gehangen hat, so furchtbar elend aus dieser Welt herausgegangen ist, nicht wahr? Der baut sein Reich nicht mehr in dieser Welt. Das kann nicht sein. Und da muss sie jetzt Jesus überführen, denn er baut sein Reich in dieser Welt auch, wie natürlich auch außerhalb dieser Welt, aber er baut sein Reich in dieser Welt und das ist ihm unendlich wichtig, dieses Reich. Der Begleiter, der geht jetzt auf gleiche Weise vor. Das ist nur, na mal hinhören, wenn du das noch kannst. Der Begleiter geht jetzt auf gleiche Weise vor, wie Jesus. So muss ich sagen, der Begleiter macht jetzt genau dasselbe, was die beiden mit Jesus gemacht haben. Was haben denn die beiden gemacht? Sie haben den Fremden, weil sie merkten, der ist uns so ungemein wichtig, haben sie dem Fremden ihr ganzes Herz einfach hingeschüttet, vor die Füße geschüttet, dieses ganze Elend, dieses Furchtbare, die haben das in ihre eigenen Worte gefasst. Und jetzt macht Jesus dasselbe in gegenteiliger Weise. Jetzt, wo es um die Wahrheit geht, wir sind ja jetzt bei der Wahrheit, nicht wahr? Jetzt schüttet ihnen Jesus die Verheißungen, schüttet er vor ihnen aus. Beide schütten ihre Herzen aus. Die einen, bei den einen ist das Herz voller Elend, voller Trauer, voller Verzweiflung, voller gestorbener Liebe und so, was da so alles ist an nicht verkraftbarem. Und Jesus schüttet die ganzen Verheißungen, die Wahrheit seiner Verheißungen vor ihnen aus. Und dabei zitiert er seine Verheißungen gar nicht so anders, wie das die Juden damals getan haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Juden haben ja gedacht, nicht wahr? Die Juden haben ja die gleichen Verheißungen gehabt, wie sie Jesus auch gekannt haben. Also da ist kein Unterschied gewesen. Bibel ist Bibel, also Schriften sind Schriften. Also nur haben die Juden damals, also die Fachleute damals, gedacht, dass eben der Messias, die Hauptaufgabe des Messias ist ja nun, Israel wiederherzustellen, ihnen wieder Anerkennung unter der Völkerwelt zu geben, die waren ja damals vom Römischen Reich beherrscht, wieder Anerkennung unter der Völkerwelt zu geben. Da muss Jerusalem wieder seinen Status haben und seine Schönheit. Der Tempel muss wieder gekrönt werden. Das waren so die Gedanken der Intellektuellen, also der Juden damals, die sie so hatten. Und jetzt kommt, das kann man natürlich vom Alten Testament her sehen. Aber das sind ja auch Wunschvorstellungen gewesen von den Fachleuten, von den Theologen. Jetzt kommt aber dieser Messias, der sich auch auf die alten Schriften beruft, aber da werden jetzt andere Stellen relevant. Der macht jetzt gemeinsame Sache, also nicht gemeinsame Sache, aber der macht sich jetzt gemein mit den Sündern, Zöllnern, Halbweltdamen und so, was es da so alles gab. Wenn Jesus merkte, dass diese Menschen im Grunde eine Sehnsucht haben nach neuem Leben, dann ist Jesus immer dabei gewesen. Und das konnten die Theologen nicht verstehen. Nicht? Die haben gesagt, also bitteschön, also das soll der Messias sein. Also nee. Also bitte, nicht mit uns. Nein, nicht mit uns. Das war für sie ganz tief verankert. Das kann nicht sein. Nicht wahr? Und da sagt Jesus Entzweiung hin, sagt Jesus einmal, ihr habt Augen zu sehen. Das heißt, ihr könnt die Schrift sehr genau auslegen. Ihr nehmt die Schrift heilig ernst. Da ist alles bei euch präsent. aber ihr seht nicht die Wirklichkeit, wie sie ist. Also das heißt, ihr seht nicht, dass die Wirklichkeit jetzt, heute, wo ich lebe, kompatibel ist mit dem, was da im Alten Testament geschrieben steht. Das ist die große Not, die Jesus mit der Fachwelt hatte. Verstehst du, das ist doch ein Problem, dass es das auch heute ist. Heute, wenn du mit Gläubigen redest und so, die wissen im Grunde manches über Endzeitfragen, über was da so alles ist und dass da mal ein großer Diktator kommt dass es in der Welt eben immer heißer wird und so. Das alles steht ja in der Schrift. Da gibt es Stellen, wo man das so nachlesen kann. Das wissen Sie. Aber Sie sind oft nicht fähig, dieses mit der Gegenwart zu vergleichen. Damit, das will ja Jesus, er will uns ständig wach halten auf sein Kommen. Das ist bei vielen Gläubigen nicht vorhanden. Und das war damals schon nicht so vorhanden und deswegen haben sie den Messias nicht erkannt. Also du merkst dann einfach nicht, wie die Bibel hineinspricht. Du merkst auch nicht, wie die Bibel in dein persönliches Leben hineinspricht. Verstehst du? Und deswegen ist die Bibel das einzige Fachbuch in dieser Welt, das Laien besser verstehen als Fachleute. Und hier auf dem Emmausweg spricht nun Jesus mit zwei Menschen, die genau gegenteilig sind. Die erkennen die Situation um sie herum. Die haben wahrscheinlich vorher schon Jesus gut gekannt und erlebt, was Jesus alles gemacht hat, mit Jesus zusammen und mit der Jüngerschar. Aber sie wissen nicht, dass das alles eigentlich schon in der Schrift verankert ist. Also, verstehst, genau das Gegenteil wie bei den Pharisäern. Sie würden liebend gerne Jesus erkennen, der neben ihnen geht. Und Jesus sagt es ihnen nicht. Und sie können das auch überhaupt nicht annehmen, weil ja Jesus vor 2 Tagen gestorben ist. Sie sagen dem Fremden, Gott hätte doch Jesus so wunderbar bewahren können. Er hat doch alles in seiner Hand. Warum hat Jesus, und er hat doch immer vom Vater gesprochen, warum hat der Vater nur zugesehen, als sie ihn zu Tode brachten? Alle haben doch auf sein Eingreifen gewartet. Alle, wir alle. Das ist die Frage, mit der sie zu Jesus kommen. Oh, da hätten wir Jesus erleben müssen. Da war er wahrscheinlich gar nicht so sanft. Er sagt, oh, ihr Toren. Also das heißt, oh, ihr Toren. Wie sollen Menschen Gottes Wege durchkreuzen können? Das ist eine sehr logische Antwort. Wie sollen Menschen das durchkreuzen können? Musste denn der Christus nicht leiden, um die Herrlichkeit einzugehen? Wenn er der Christus ist, dann musste er eben diesen Weg gehen zur Herrlichkeit. Könnt ihr das nicht begreifen? Ihr denkt völlig falsch. Ihr habt ein Denken, das völlig anders ist als das Denken, das mein Vater hat, also das Gott hat. Hat er nicht immer wieder von seinem Reich gesprochen? Dann muss doch sein Kreuz einen Platz haben in seinem Reich. Also, das ist natürlich jetzt für uns, ist das klar, das bewegt vielleicht kaum jemand. Aber damals war das überhaupt nicht leicht zu verstehen. Jesus ist vor 2 Tagen gestorben. Ja und, ja, wie soll denn das gehen? Also das Kreuz nachdem Jesus für alle sichtbar auferstanden ist, hat dann einen ganz tiefen Stellenwert bekommen. Das wissen wir, das ist das Zentrum des Evangeliums überhaupt, gar keine Frage. Aber da muss, nicht wahr, es ist ja immer auch wichtig, dass wir im Zusammenhang mit Jesu Kreuz auch unser Kreuz entdecken. Und dass wir auch den Wert von unserem Kreuz erkennen, angesichts des Kreuzes Jesu. Ich halte das für ganz wichtig. Verstehst du? Und da muss vielleicht auch mal zu dir einer kommen, der auch deinem Kreuz einen Platz geben muss in deinem Denken. Dann schaust du vielleicht, wenn du das begreifst und akzeptierst, dann schaust du wieder vorwärts. Dann kommt wieder Sauerstoff in dein Herz hinein, wenn du das begriffen hast und wenn du das bejahst. Ich weiß doch, wie das ist. Ich weiß es wirklich, wie das ist. Wenn das dann passiert ist, wenn du weißt, das hat einen wichtigen Stellenwert, dann hast du nachher das Gefühl, du bist dein eigener Aufsteller geworden. In Wirklichkeit ist das Jesus, der dich dahin führt, oder auch ein Freund, der dich dahin geführt hat und hinführt. Ein Bruder. Also es ist wichtig, wenn du von solchen Menschen in deinem Leben weißt, von solchen Brüdern weißt, dann vergiss die mal nur nicht. Also, der Begleiter geht dann Schriftstelle für Schriftstelle mit ihnen durch, alles, was über Jesus gesagt wird, bei Mose angefangen. Und da brauchen sie eine ganze Weile natürlich, bis sie das fassen können. Dem Begleiter sind alle Verheißungen wieder so nahe, also Jesus, der Begleiter, ihm sind jetzt die Verheißungen, die er vor ihnen ausgeschüttet hat, wieder so nahe, so lebendig, wie sie seinerzeit dem David lebendig geworden sind, als der Geist Gottes dem David das prophetischerweise eingegeben hat. Also wenn er zum Beispiel geschrieben hat, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Das ist nebenbei bemerkt, das ist unvorstellbar. Ich denke immer wieder, wie können Menschen so unendlich grausam sein? Und das muss den David so tief getroffen haben, dass er das in Ich-Form schreibt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Er schreibt in Ich-Form, sie haben meine Kleider unter sich geteilt. Sie werfen das Los über mein Gewand. Also David hat sich total identifiziert und Jesus jetzt auch. David vorausblickend und Jesus zurückblickend. Auch manches aus der Jesaja-Rolle hat ihnen der Fremde erklärt. Er war der Allerverachtetste, voller Schmerzen, und darum haben wir ihn für nichts geachtet. In seiner Marter hat er alles erduldet. Wie ein Lamm hat er sich zur Schlachtbank führen lassen. Und dann wieder etwas Aufmunterndes. Ihn aber wirst du nicht im Tode lassen. Du wirst nicht gestatten, dass dein Heiliger in der Grube bleibe. Also Mensch, wie hat ihnen, als ihnen das bewusst ist, wie hat ihnen das auf der Seele gebrannt? Wie hat ihnen die Wahrheit auf der Seele gebrannt? Solche Erfahrungen mit der Schrift sind nicht jedem gegeben. Ich weiß auch bei mir selber nicht, ob ich jetzt von der Schrift her jemals solche tiefgreifenden Erfahrungen gemacht habe, außer vom Kreuz her. Also du bist dann zum Jauchzen erfreut oder in Sprachlosigkeit erstarrt. Das vergisst du jedenfalls dein Leben nicht wieder. Solche Augenblicke, jetzt nicht im Blick auf die Schrift, aber solche Augenblicke in Begegnungen mit Jesus, einfach im Gebet, kenne ich. So, und so ist den beiden also Jesus uneingeschränkt zur Wahrheit geworden. So wie er vorher der Weg geworden ist. Nur durch das ganz tiefe Berührtwerden von der Schrift. Sie preisen Jesus als den Lebenden. Jetzt glauben sie, dass er lebt, er lebt. Sie preisen Jesus als den Lebenden und wissen nicht, dass er neben ihnen ist. Haben keine Ahnung. Und das ist Jesus, die Wahrheit. Sie merken nicht einmal, wahrscheinlich, wie es anfängt, dunkel zu werden. Sie merken nicht, wie die Häuser von Emmaus jetzt vor ihnen sind. Sie haben wahrscheinlich kaum Augen für das, was äußerlich geschieht. Sie merken nicht, wie das Abendrot schon da ist. Und wie wunderbar ist jetzt dieser Weg nach Emmaus geworden. Dieser Weg. Und wie wunderbar ist die Wahrheit geworden. Und so bleiben sie dann mit diesem Vermächtnis, bleiben sie dann vor dem Bistro stehen, die drei. Und sie trauen sich immer noch nicht, den Begleiter zu fragen, sag mal, wie heißt du eigentlich? Sag mal, wo hast du das alles gelernt? Sag mal, wohin willst du denn noch? Du bist unterwegs gewesen, ja, du musst doch irgendwo herkommen und wohin gehen. Fragen sie nicht. Weil nicht und dann auch das mussten sie doch gedacht haben, du hast alles wissen wollen von uns, sagen sie nicht, das denken sie, du hast alles wissen wollen von uns und weißt doch im Grunde über alles Bescheid, du hast alles durchschaut, wie kommt das? Also der Zauber ihres Begleiters, der ist so wundersam, so einzigartig, so geheimnisvoll, so tief, dass sie jetzt in eine heilige Abschiedsstimmung kommen. Da will man nur noch würdig bleiben dieser Begegnung, vor die man jetzt gerade hat. Und so bleiben sie sehnsüchtig stehen. Und da kommt dann ja dieses Wort, es ist eigentlich ein dichterisches Wort. Und sie sagen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Dahinter ist eine verschlüsselte Frage verborgen. Bruder, wie geht's nun aber mit uns weiter? Und darauf geht er jetzt mit ihnen hinein in dieses Bistro, wo er dann auch das Dritte löst, Jesus, der Weg. Das ist die dritte Lektion. Inzwischen ist ihnen klar, niemals kann Jesus für immer verborgen bleiben. Das wissen sie jetzt, allein von der Schrift her. Wenn er doch selber das Leben ist, dann muss er auch sich als das Leben erweisen. Und so sitzen sie dann schweigend an ihrem Dreiertisch, da irgendwo in einer Ecke von ihrem Bistro. Und da gehört es ja zu den bewegendsten Augenblicken, wenn sich dann Jesus sozusagen in das tiefste und heiligste Gespräch mit ihnen hineinbegibt. Nicht, das ist ja, das geht mir auch so. Das Tiefste, was in meinem Leben im Glauben eigentlich entstanden ist, ist eigentlich immer durch zweier Gespräche entstanden. Dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt, was du sagst. Das ist jetzt ganz und gar kompatibel mit dem, was in mir noch hängig war. Das ist ja immer, wenn der Geist Gottes hineinwirkt in ein Zweiergespräch, dann entsteht das immer. Dann entsteht eben diese ganz tiefe Freundschaft, die eben Jesus jetzt hier, habe ich ja gesagt, die Jesus mit den beiden ja gesucht hat. Und so sitzen sie also da, Und erleben das, was so viele Menschen suchen, dieses ganz tiefe Einssein. Menschen sind dann einander zugewandt, die nur noch von Jesus erfasst sind. Redet einer, dann merkst du, das ist jetzt nicht er, der redet. Kämpft mal einer und spricht mal einer sehr hart gegen dich, merkst du, das ist nicht der, der ist ja mein Freund. Das ist jetzt Jesus, der redet. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen schon erlebt hast. Und wenn man schweigt über irgendeine Frage oder über eine unterschiedliche Ansicht, wenn man da wirklich schweigt, dann weiß ich, dass das ist ein Schweigen, das sein muss. Da ist Jesus hinter diesem Schweigen. Also Paulus, das sage ich ja nicht von mir, ich erlebe das, aber auch nicht jeden Tag, manchmal auch Wochen nicht, aber ich erlebe es immer wieder mal. Und Paulus verkündigt das ja in seinen Briefen. Nicht, er spricht von Jesus in euch. Einige sagen der Heilige Geist und so. Also ich sage, es ist viel einfacher, wenn man sagt, Jesus in euch. Nicht nur da lachen dann manche und sagen, ja, wie soll denn Jesus in mir sein? Also entweder bin ich in mir oder Jesus ist in mir. Was soll denn das? Also dann müsste ich ja tot sein. Und ich sage, ja genau, du hast es ja begriffen. Das ist es doch. Du müsstest tot sein. Denn nicht mehr ich lebe jetzt, sondern Christus lebt in mir. Das ist das, was Jesus in unseren Gesprächen, auch beim Kaffee, anpeilt. Und ich habe das nicht vorbereitet, ich sage das jetzt einmal. Ich frage dich mal, bei diesen vielen Kaffeerunden, die wir haben, wann findet das eigentlich statt? Kannst du das, gibst du dir da keine Rechenschaft? Ich meine, wir leben in einer Zeit, und gerade die Älteren, wir leben doch in einer Zeit, wo wir sagen müssen, der Herr ruft bald. Ich weiß, dass der Herr ruft mich bald mal. Da ist das ganz wichtig, dass ich die Kaffeerunde nicht einfach da über Hinz und Kunz und weiß ich was alles, sondern über irgendetwas, was mich bewegt, über ein Wort Gottes oder über die Größe Gottes im Weltall oder irgendetwas, was einem näher bringt. Also, so sitzen sie also in einer stillen Ecke und er bricht ihnen jetzt das Brot. Und er bricht das, offensichtlich hat er eine bestimmte Art, wie er das macht. Und er bricht ihnen das Brot sozusagen, als teilt er jetzt mit ihnen sein Herz. Und er sagt, nehmt, esst, und dann haben sie irgendwie auch einen Wein und so und weiter ist er offenbar gar nicht gekommen. Denn über dem zerteilten Brot und dem Wein, der wahrscheinlich dasteht, schauten sie auf seine Hände und als sie genauer hinschauten, ist da der leere Stuhl und sind da die Brotbrocken auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wie lange sie da gesessen haben, vor dem leeren Stuhl und dem geteilten Brot, aber das waren Augenblicke ganz großer Heiligkeit und wahrscheinlich auch einer ganz großen Glückseligkeit. Nicht, dass jetzt nicht in Jauchzen und so, überhaupt nicht, sondern in aller Stille, in aller Tiefe. Und ich bin ganz sicher, seit jenem Augenblick sind sie nur noch von dieser einen Wahrheit erfüllt. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Nichts kann uns scheiden von seiner Gegenwart. Wenn sich dieser lebendige Gott einen Nachmittag Zeit nimmt und den ganzen Kosmos einfach einmal sagt, mach du das seinen Erzengeln, und ich kenne mich da nicht so aus, und er geht darunter und widmet sich diesen beiden Menschen, nur diesen beiden Menschen. Verstehst du, der ist getrieben von der Sprengkraft, die da ist in solchen Begegnungen. Aber nicht wahr? Die beiden sind ja dann, die haben da dann wahrscheinlich bezahlt und sind dann sofort, die haben ja nur noch ein Interesse, sofort nach Jerusalem, sofort dahin. Die können das ja nicht aushalten. Und da ist der Junge schon vorausgesprungen und der alte Kleopas, der hat es wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Herzen gehabt und so, der hinkt dann hinterher, aber schließlich sind sie angekommen. Und wie sie angekommen sind, ist Jesus schon zuvor da gewesen. Aber Jesus hat sich dort eben ganz anders gezeigt. Da ist er eben als der König, als der Kyrios ist erschienen und hat gesagt, jetzt kommt mal alle her, ihr Angsthasen. Und dann die Thomas-Geschichte, nicht? Da war noch der Thomas, also der kam dann später noch dazu, da ist Jesus wiedergekommen, nicht? Da hat er geguckt, ach, der Thomas, komm du mal her und jetzt beweise mal diesen Leuten, dass ich nicht mehr bin. Verstehst du? Der ist auf den Boden gefallen und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Ja, mit diesem Herrn leben wir heute. Wir sollten uns gegenseitig immer wieder darauf hinweisen, immer wieder. Lass dir diese Gewissheit auch einfach mal immer wieder, sagen wir mal so, dreimal am Tag einfach mal gegenwärtig werden. Jesus ist jetzt da. Ich habe eine Hektik, Jesus ist jetzt da. Verstehst du, oder du bist in einem Desaster drin, wo du sagst, da kommen wir nicht richtig raus. Jesus ist der Weg, er ist der Weg. Er wird uns nicht gleich sagen, wie der Weg ist, aber er ist der Weg. Oder in Zwietracht, nicht mal, wenn der eine sagt so, der andere sagt so, Herr Jesus, du bist die Wahrheit und du bist als der Wahrhaftige, bist du hier unter uns. Du musst es zeigen. Oder bei ganz tiefen Zerwürfnissen, nicht wahr, da muss Jesus hinein. Herr Jesus, du bist das Leben. Du bist das Leben. Und ich habe den Eindruck, das ist nicht mehr da. Ist nicht mehr da. Herr Jesus, du bist das Leben. Siehst du, lass dir das mal, wenn solche Situationen sind, lass dir das gegenwärtig werden. Und lass dir einfach auch eben so vielleicht ein-, zweimal am Tag einfach bewusst machen, ich lebe mit Jesus, auch wenn es dir langweilig ist. Ich lebe mit Jesus, auch nicht gerade mitten im Krimi, aber wenn der Krimi zu Ende ist, dass du sagst, das ist menschliche Sachen und so, war mal ganz interessant. Aber ich lebe mit Jesus, das ist mein Weg. Also mach Jesus Platz für deine Gegenwart, in der du bist. Jesus will gelegentlich empfunden werden, nicht nur einfach intellektuell, sondern empfunden werden, dass er da ist, dass er sagen kann, hör mal zu, ich bin bei dir, ich verspreche dir das, bis an der Weltende. Dann mach ihm aber auch Platz, dass er bei dir sein kann, bis an der Weltende, ja.
Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du lebst. Und dass wir das erfahren dürfen in unserem Alltag, dass du lebst, dass du dich für uns interessierst, dass du dich uns zuwendest in deiner unbegreiflichen Liebe. Danke für deine Geduld, danke, dass du uns auf Augenhöhe immer wieder begegnen willst und schenke, dass wir das erkennen, wenn du zu uns sprichst, auch durch den Bruder, durch die Schwester, durch dein Wort. Danke, Herr Jesus, dass du der Weg bist, dass wir uns darauf fest verlassen dürfen, besonders wenn du uns Wege führst, die wir oft nicht verstehen und wo wir auch dein Wirken nicht sehen. Und doch bist du immer da, so wie wir es gehört haben, und darauf dürfen wir fest vertrauen. Danke, dass du das Leben bist und dass du das Leben gibst, dass du in uns Wohnung genommen hast und dass wir wissen dürfen und glauben dürfen, dass du führst und leitest. Du hast einen Plan für unser Leben und wo du uns einen Perspektivwechsel verschaffen willst, wo du uns umdenken lassen willst, da tu das bitte. Schenk, dass wir dir Raum geben, dass wir dir Platz geben, dass wir uns mit dir und deinem Wort auseinandersetzen. So danken wir dir für deine gute Botschaft. Danke dir für deinen Segen. Amen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen.